Deutschlandfunk. Freistil.
Meine Damen und Herren, wie wir soeben erfahren, hat der Asteroid Humboldt X-23 seine Laufbahn beibehalten und wurde nicht, wie erhofft, abgelenkt. Sein Durchmesser beträgt 1,5 Kilometer, seine mittlere Geschwindigkeit derzeit 20 Kilometer pro Sekunde. Ein Aufprall auf die Erde ist immer weniger auszuschließen. Die Kollisionswahrscheinlichkeit beträgt nun 60%. Dass Humboldt X-23 in der Erdatmosphäre verglüht, ist ausgeschlossen. Bei der Größe und Geschwindigkeit des Meteors ist mit einer ungeheuren Aufprallwucht zu rechnen. Ein Einschlag im Meer würde zu einer gewaltigen Tsunami-Welle führen, die mehrmals um den gesamten Globus laufen kann. Die Weltbehörden bitten alle lokalen, politischen, militärischen und sozialen Organisationen dringend, das Ausbrechen von Unruhen und Panikreaktionen zu unterbinden. Für eine Evakuierung der betroffenen Gebiete wird wegen der Geschwindigkeit des Meteors keine Zeit mehr sein. Zur Gefahrenabwehr werde vom Sicherheitsrat der UN in New York alles Menschenmögliche in die Wege geleitet. Noch bestehe Hoffnung darauf, dass die befürchtete Katastrophe ausbleibe oder zumindest lokal begrenzt. Sobald wir neue Informationen erhalten, melden wir uns wieder. Bleiben Sie auf Empfang. Bleiben Sie auf Empfang. Meine Damen und Herren, aus gegebenem Anlass ändern wir unser Programm. Anstelle unserer heiteren Quizshow Stadt, Land, Fluss bringen wir die Sendung
Deep Impact – Kosmische Katastrophen von Markus Metz und Georg Seslen.
Sind wir auf Sendung?
Seit die Menschen begannen, ihren Blick nach oben zu richten, sind sie beunruhigt. Weit oben, wo nicht einmal mehr die Vögel hinfliegen und wo irgendwo die Grenze verläuft zwischen dem, was sich über die Erde wölbt und dem, worin die Götter ihren Sitz haben, geschehen seltsame Dinge.
Die Sterne bewegen sich. Manchmal scheinen sie miteinander zu großen Lichtern zu verschmelzen. Manchmal scheint einer von ihnen hell aufzuleuchten und einen gewaltigen Feuerschweif hinter sich herziehend zu verglühen. Manchmal will einer gar auf die Erde herabstürzen, mit verheerenden Folgen für Menschen und Natur.
Phase 1: Die Vorahnung.
Der Begriff Meteor geht auf das griechische Wort Meteoros zurück, in der Luft schwebend. Himmelserscheinung. Im 5. Jahrhundert vor Christus beschrieb der griechische Denker Anaxagoras zum ersten Mal einen Einschlag auf der Erde. Er war dem Ereignis gegenüber ziemlich fassungslos, widerstand aber der Versuchung, es umstandslos den Göttern anzulasten. Plutarch hingegen schrieb in seiner Geschichte über den Spartaner Lysander und seinen Sieg in der Seeschlacht gegen die Athener im Jahr 405 vor Christus:
Manche sagen auch, das Herabstürzen des Steins sei ein Vorzeichen für die Entscheidung gewesen. Denn ein mächtig großer Stein war, wie die meisten glauben, vom Himmel herab auf Aigos Potamoi niedergekommen, und er wird auch jetzt noch gezeigt und von den Bewohnern der Umgegend kultisch verehrt. Es heißt, Anaxagoras habe damals offen geäußert, wenn es auf einem der Himmelskörper über uns zu einer Art Erdrutsch oder Erdbeben komme, könne dabei leicht ein einzelner Felsbrocken losbrechen und so auf die Erde herabgeschleudert werden oder herabstürzen.
Diese Frage hat uns nie wirklich verlassen. Ist ein Meteor, der uns vom Himmel her besucht, oder gar ein Meteorit, der mit mehr oder weniger absehbaren Folgen die Erdoberfläche trifft, eine natürliche Erscheinung aus einem Kosmos, dessen Geheimnisse wir nie ganz und gar entschlüsseln werden?
Oder ist er ein Zeichen der Götter, eine Offenbarung, ein Teil der Metaphysik, die uns nicht minder geheimnisvoll bleiben muss? Natürlich scheinen in unserem naturwissenschaftlichen Zeitalter die wissenschaftlichen Erklärungen zu obsiegen. Alles andere gehört in den Bereich obskurer Spinnereien, in theologische Dogmatikseminare oder in die ewig währenden Phantasmen der Unterhaltung im Allgemeinen, die des Kinos im Besonderen.
Irgendwie zum Teufel müssen Kometen, Asteroiden und Meteore doch in die große moralische Erzählung der Menschen einzubauen sein. Als Warnung vielleicht, als Strafe oder wenigstens als Superabbildung von Familienkonflikten in der amerikanischen Provinz, wie es John Stoker 1998 in seinem Film Meteoriten suggeriert.
Ich wünschte, ihr werdet alle tot, dann könnte ich machen, was ich will.
Was ist bloß aus unserem süßen kleinen Engelchen geworden?
Die Hormone, Schatz.
Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Wären sie doch bloß tot.
Wir danken dir, oh mein Herr, für die Gaben, die wir empfangen werden.
Unfug. Kometen und Asteroiden sind ganz normale Erscheinungen im Kosmos und in einem Planetensystem wie dem unseren nicht einmal besonders häufig.
Wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein Asteroid erwischt und regionale oder gar globale Zerstörung anrichtet, ist nicht sehr groß.
Und wir wissen, es hat in der Geschichte der Erde und in der Geschichte der Menschen solche seltenen Ereignisse gegeben. Und sie haben ihre Spuren hinterlassen.
Alles beginnt damit, dass der Mensch sich überhaupt traut, das Phänomen zu beobachten. Die Tar-Meteora, alles, was sich am Himmel abspielte, Kometen, Blitze, Wolken, Sonne, Mond und Sterne, galt den Griechen als heilig. Sich damit zu beschäftigen, entsprechend als gotteslästerlich. Denn alles, was sich dort oben abspielte, war einzig und allein Sache der Götter. Nachdem Anaxagoras in seiner Schrift über die Natur erklärt hatte, die Sonne bestehe aus glühendem Eisen und der Mond sei ein Gesteinsbrocken, der von ihr beschienen werde, konnte er sein Leben nur durch die Flucht aus Athen retten.
Viele Jahrhunderte vergingen. Anaxagoras' Vorstellung von den Himmelskörpern geriet in Vergessenheit oder wurden gewaltsam verdrängt. Doch ganz konnten es sich die Menschen nicht abgewöhnen, den Himmel zu beobachten. Misstrauisch, neugierig, wissbegierig. Es war ein langer Weg. Vom magischen und religiösen Weltbild des Mittelalters, in dem eine allzu nüchterne Beobachtung des Himmels als Ketzerei gelten konnte, bis zur bürgerlichen Gesellschaft. Und für einige Pioniere der Wissenschaft ein persönlicher Leidensweg.
Der gelehrte Franziskanermönch Francis Bacon, der forderte, die Elemente der Erde und die Gestirne am Himmel nach Erfahrung und Erkenntnis statt nach dem Willen der Kirche zu beobachten, musste dafür im 13. Jahrhundert lange Jahre in Kerkerhaft schmoren. Giordano Bruno wurde im Jahr 1600 als Verfechter des heliozentrischen, kopernikanischen Weltbildes verbrannt. Galileo Galilei brach seinen Stillhaltevertrag mit der Kirche und verhöhnte öffentlich die Gegner des heliozentrischen Weltbildes, woraufhin man ihm 1633 zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilte. Zwar blieb der Kerker Galilei erspart, er verbrachte aber die letzten 10 Jahre seines Lebens unter Hausarrest.
Als sich Klerus und Adel im 18. Jahrhundert mit einer neuen Klasse, dem Bürgertum, und einem neuen Weltbild aus Aufklärung und Wissenschaft arrangieren mussten, wurde die Beobachtung eines so reichhaltigen wie berechenbaren Himmels zu einem wichtigen Bestandteil der Selbstvergewisserung. Der bürgerliche Mensch ist einer, der auch den Himmel beobachten und berechnen will.
Etwa 40 Minuten lang saßen sie eifrig beschäftigt vor ihren Instrumenten. Aufgeregt drehten sie an den Stellschrauben, um die Instrumente in der gewünschten Richtung zu halten. Mit der peinlichsten Aufmerksamkeit suchten sie den Himmel ab. Wollte sich die Feuerkugel nicht zeigen? Nichts, gar nichts, sagte Mr. Forsyth, während er sich über die Augen wischte, die ihm vor Aufregung schon tränten. Nichts, sagte auch Omikron, wie ein mitleidiges Echo. Zu weiteren Beobachtungen war es jetzt bereits zu spät, wieder bedeckten Wolken den Himmel. Nichts deutete darauf hin, dass sich das heute noch einmal änderte. Bald begann es sogar zu regnen. Es half nicht, es gab nichts mehr zu beobachten.
In Jules Vernes Roman »Die Jagd auf den Meteor«, erschienen 1908, sind zwei angesehene Bürger des Städtchens Warston in Virginia derselben Passion verfallen. Sie haben sich in den Dachböden ihrer Villen Teleskope eingerichtet und beobachten den Himmel.
Und doch, sagte Omikron, wir sind uns dessen sicher, ihn gesehen zu haben. Und ob wir dessen sicher sind, rief Dean Forsythe und reckte die Arme drohend gen Himmel.
Die Herren Forsythe und Huddleston sehen zunächst einmal in einem Meteor nichts anderes als den Beweis für die Gültigkeit der Naturgesetze auch im Weltall und einen glänzenden Spiegel ihres amateurwissenschaftlichen Ehrgeizes. Sie kämen nie auf die Idee, ihrem Meteor irgendeine metaphysische Bedeutung zuzuschreiben. Denn so wie der Himmel naturwissenschaftlich immer lesbarer geworden ist, so scheint er mythisch oder philosophisch immer unlesbarer.
Ich kann jetzt nur meinen Hausheiligen hervorkramen, den Walter Benjamin, der natürlich mit Konstellationen im weitesten Sinn operiert und sicher die Sternbilder am Himmel, Constellare, wie sie zusammen sehen, zumindest zur Chiffernschrift einer irdischen Lesbarkeit ummünzt, aber gleichwohl natürlich dazu sagt, dass wir nicht mehr eingeübt sind in diese Verdopplung, also dass ein Licht oder eine Konstellation am Firmament hienieden, wie in der Weihnachtsgeschichte von Lukas, die Ankunft einer besonderen Gestalt vorscheinen lässt. Also oben schauen, unten finden, wie die drei Weisen aus dem Morgenland. Ich weiß nicht, ob das noch eingeübt ist.
Jochen Wagner, Doktor der Philosophie und Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing im Referat Theologie und Gesellschaft, interreligiöser Dialog und Philosophie.
Ich glaube, dass die meisten Menschen aber in dieser Metaerzählung eines von einem Logos durchwirkten Seins nicht mehr eingeübt sind. Also das, was immer es für Zeichen am Himmel sind, dass das eben Zeichen sind und nicht Zufälligkeiten. Die Stars, wenn Sie so wollen, nach Hermann Useners Göttermythologie, die heutigen Augenblicksgötter, und ich glaube, das ist nicht zufällig, im Sprachspiel vexierbildlich festgehalten, die Stars stehen eben nicht mehr für einen Stern oben, sondern für kleine Sternlein unten. Ob das reicht, eine Konstellation am Himmel noch so als nachmetaphysische Botschaft zu dechiffrieren, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das weg ist und dass kaum jemand mit Himmelszeichen zumindest heilsfinale Vorstellungen, also ein Happy End, verbindet. Sondern ich glaube, dass es meistens düster, Backhatch, wenn man so will, auf Schlimmste zu, verstanden wird, also apokalyptische Empfindungen auslöst. Es gibt eine Schrift von Auguste Bloch'i im 19. Jahrhundert, die Benjamin zitiert im Passagenwerk, wo quasi die Sehnsucht nach einer Theorie des Umschlags zitiert wird. Also dass so ein Einbruch eines kontingenten Steinbrockens die Dekadenz der Bourgeoisie von heute auf morgen über den Haufen schmeißt. So nach Baudelaire, man müsse die Dekadenz auf die Spitze treiben, damit in einer Form sofortigen Umschlags bessere Verhältnisse sich einstellen. Also ohne Krieg, ohne Revolution, ohne Politik, ohne Reformation, von heute auf morgen, im Nu, kippt alles um.
Der Meteor als Zeichen für die Erlösung, wie zum Beispiel beim Stern von Bethlehem. Der Meteor als Vorzeichen für den Ausgang der Schlacht. Der Meteor als Verbündeter und Vorzeichen der Revolution. Der Meteor als Ahnung von Kräften, die größer sind als die der Menschen und der Gesellschaften. Größer als die Erkenntnisse und die Berechnungen. Je näher uns der Himmelskörper kommt, desto mehr verblassen solche Ahnungen.
Phase 2: Entdeckung und Erinnerung.
Ein Sonnenstrahl lugte durch die Wolken, das Wolkenloch vergrößerte sich, wurde zu blauem Himmel. Vom Turm herab war Omikrons Stimme zu hören. Der Meteor, Mr. Forsythe, der Meteor! Mr. Dean Forsythe vergaß die übrige Welt und stürzte die Treppe hinauf.
Entdeckerlust und Katastrophenangst lösen sie aus, diese Boten aus dem All. Eine enorme Faszination allemal. Selbst in den Zeiten, in denen die Mehrzahl der Menschen in der Beobachtung von Dschungelcamps, Soap-Operas und Olympischen Spielen, kurz, in künstlichen Bedeutungswelten verschwunden sind. Aber worüber sprechen wir eigentlich?
Man kennt sehr verschiedene Körper im Sonnensystem und klassifiziert die auch je nach ihrer Zusammensetzung. Wenn die Körper jetzt mehr Eisanteile haben, Eis, das sublimiert in der Nähe der Sonne, also verdampft in der Nähe der Sonne, dann spricht man eher von Kometen. Wenn es eher Gesteinsbrocken sind, dann spricht man eher von Kleinplaneten oder Asteroiden.
Thomas Müller ist Spezialist für Infrarotastronomie. Er forscht am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching über kleine Körper im Sonnensystem.
Der Begriff Meteor, das ist einfach die Lichterscheinung in der Atmosphäre, die man damit beschreibt. Und dann gibt es noch zwei weitere Begriffe, die man in dem Zusammenhang erwähnen sollte. Das eine ist Meteorit mit T am Ende. Das ist das kleine Objekt, das man auf der Erde dann findet, das letztendlich aus so einer Lichterscheinung eventuell dann auch auf der Erde landet. Und der andere Begriff nennt sich Meteorit mit D am Ende. Das ist das Objekt, solange es noch im Weltall ist. Also man unterscheidet da auch begrifflich, ob es sich auf der Erde befindet oder noch im Weltall.
Wer weiß, wie viele dramatische Wendepunkte in der Geschichte unseres Planeten durch Kometen, Asteroiden und Meteore ausgelöst worden sind. War vielleicht das, wovon die Bibel uns als Sintflut erzählt, ein gewaltiger durch einen Meteoriten ausgelöster Tsunami? Ist der Stern von Bethlehem, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Heilsgeschehen wies, ein Komet gewesen?
Oder verdanken wir es einem Meteoriten, dass auf unserer Erde statt gewaltiger Saurier vergleichsweise kleine Säugetiere das Evolutionsrennen gemacht haben?
Zu dem Einschlag, der jetzt im Zusammenhang mit dem Aussterben der Dinosaurier genannt wird, muss man sagen, es gibt wirklich einen großen Krater in Mittelamerika, der etwa vor 65 Millionen Jahren stattfand, dieser Einschlag. Das Objekt hatte, man schätzt, zwischen 10 und 15 Kilometer Durchmesser, also es war schon ein richtig großes Objekt. Dieser Einschlag hat ganz sicher globale Auswirkungen gehabt. Und man nimmt auch an, dass dieser Einschlag selbst natürlich globale Schäden verursacht hat, aber er hat sicher auch sehr stark die Tektonik der Erde beeinflusst, damit vielleicht auch ganz starken Vulkanismus erzeugt, auch natürlich Tsunamis, die mehrfach um die Erde gelaufen sind. Und vielleicht die ganze Ansammlung dieser Ereignisse, auch durch den Einschlag, wurde wahnsinnig viel Material in die Atmosphäre eingetragen, damit verbunden eine Abkühlung des Klimas, kompletter Klimawandel weltweit. Und es könnte sehr wohl sein, dass dieser Einschlag der Auslöser war für das Aussterben der Dinosaurier.
War dieses Ereignis eigentlich gut oder schlecht? Hat es nachträglich Sinn ergeben? So eine Frage stellt sich erst, seit es Menschen gibt, die von einem kosmischen Ereignis wie einem Meteoriten betroffen werden können. Angst und Erwartung in Bezug auf einen destruktiven Himmelskörper entwickelte sich jedenfalls immer ambivalent. Die Götter begehen da offensichtlich einen Vertrauensbruch.
Oder aber das ganze naturwissenschaftliche Instrumentarium, das wir uns geschaffen haben, kann uns am Ende gegen eine Zufallslaune des kosmischen Chaos nicht beschützen. Wenn der Meteor kommt, nutzt uns weder der Glauben noch das Wissen. Heimtückischer kann das große Ganze sich gegenüber der irdischen Marginalie nicht zeigen.
Man könnte sich mit Hegel natürlich noch ein bisschen dialektischer rausstellen und sagen, gut, beim Kometen weiß man immerhin, mit wem es zu tun hat. Also der ist nicht diffus als unbestimmte Angst, sondern der ist konkret als gewusste Furcht.
Jochen Wagner, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing.
Das ist also der mögliche Feind oder Kollisionsgegenstand eines Konflikts im Kosmos, in dem wir herumrasen und niemand weiß, ob wir jetzt auf stabilen Gesetzen einer Vorsehung noch agieren oder einfach der liebe Gott, wenn es ihn gibt, hier flippert und wir nicht wissen, welche Kugeln welches Szenario erzeugen. Konstellationen am Himmel als Vorboten oder Epiphanien einer glückenden Fügung am Boden. Selbst wenn so ist, es sind beide Mal für uns Modelle, wo wir nichts machen können. Also wir agieren da nicht mit. Ob wir es dann verdient haben, dass es so kommt, das ist ja der nächste Versuch, diese Hyperkontingenz oder dieses Übel einzufangen, wäre die nächste Anschlussfrage. Die theologische Dogmatik unterscheidet zwischen Malum naturale und Malum morale, einem menschlich nicht verursachten Übel, also einem Naturübel, und einem menschlich verursachten Übel. Es wäre natürlich jetzt schön, wir könnten den Kometen so rationalisieren, dass wir ihn verdient haben, weil dann hätten wir ihn auch vermeiden können.
Phase 3. Die Berechnung.
Spätestens im 18. Jahrhundert war den Menschen klar geworden, dass mit Meteoreinschlägen auf der Erde zu rechnen ist. Unabhängig davon, ob die Menschen sich nun besonders gottlos, unvernünftig oder dekadent aufführen würden. Das war eine durchaus beunruhigende Auffassung, weshalb sich auch keineswegs alle Menschen zu ihr bekennen wollten. Der deutsche Astronom August Heinrich Christian Gelbke verfasste 1835 eine Abhandlung über die schrecklichen Wirkungen des Aufsturzes eines Kometen auf der Erde.
Ehe ich auf die schrecklichen und furchtbaren Wirkungen, welche unser Wohnort sowohl in seinem Innern baue, als auch auf seiner Oberfläche leiden würde, wenn irgendein bedeutender Weltkörper, etwa von der Größe unseres Mondes auf die Erde stürzte, anführe, muss ich zuvor eine allgemeine Darstellung von der Entstehungsart desselben und seiner allmähligen Ausbildung zu geben suchen, um danach die furchtbaren Wirkungen des Kometen, der an unseren Wohnort stoßen, seinen inneren Bau zertrümmern und seine organische Schöpfung zerstören und vernichten würde, richtig beurteilen zu können.
Die Flugbahn unseres Kometen hat sich geändert. Frag mich nicht wieso, ich weiß es nicht. Er kommt viel dichter an der Erde vorbei. Und die Erdanziehungskraft saugt riesige Teile des Kometen direkt in unsere Atmosphäre. Davon hätte ich früher nie zu träumen gewagt. Ich hätte nie erwartet, so etwas mal zu erleben.
Ist ja schön und gut, Phil, aber was bedeutet das für uns?
Es sieht nicht gut aus. Nein, ganz und gar nicht. Die Bruchstücke des Kometen verdampfen nicht, wenn sie in die Atmosphäre eindringen.
Wir erhalten Berichte von Einschlägen überall entlang seiner Flugbahn.
Bitte sehr, Sir.
Mein Gott. Ich fürchte, deine Freundin hatte recht.
Alle unterhalb der Flugbahn befinden sich in äußerster Gefahr.
Ich muss Schluss machen.
Wo bleiben Sie denn?
Wir drucken Sie gerade.
Ich brauche die neuesten Berichte über die Einschläge. Bringen Sie sie mir, na los!
Also es gibt weltweit mehrere Suchprogramme, die ganz gezielt nach diesen kleinen Körpern suchen. Man ist auch sehr erfolgreich. Es gibt unglaublich viele dieser kleinen Körper, die inzwischen katalogisiert sind. Das heißt, man kennt die Bahn sehr genau. Man kann vorhersagen, wann man dieses Objekt mit welcher Helligkeit beobachten kann.
Thomas Müller, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik.
Im Augenblick sind etwa 650.000 dieser kleinen Körper katalogisiert, wobei die meisten dieser Asteroiden auf Bahnen laufen zwischen dem Mars und Jupiter, also weit draußen und überhaupt keine Gefahr für die Erde darstellen. Etwa 10.000 dieser Objekte kreuzen auch die Erdbahn, wobei auch da nicht alle als gefährlich klassifiziert werden. Natürlich kennt man nicht alle, die die Erdbahn kreuzen. Man schätzt im Augenblick, dass man vielleicht 30% aller die Erdbahnkreuzer, die vielleicht größer als 100 Meter sind, überhaupt kennt. Das heißt, es gibt noch eine große Menge an Objekten, die unbekannt sind. Und diese Suchprogramme zielen genau darauf ab, dass man versucht, die zu finden, die Bahn zu bestimmen und damit auch das Gefahrenpotenzial zu errechnen.
Selbst wenn er dann doch vorbeizieht, wie es seit langer Zeit der Komet Halley alle 76 Jahre tut, führt uns jeder dieser kleinen gefährlichen Himmelskörper unsere Ohnmacht vor Augen.
Da könnte man sich jetzt wappnen und sagen, gut, so wie im Studium das geheißen hat, was haben die Hebräer am Roten Meer gesagt, als der Pharao ihnen im Nacken saß, gibt es eine pietistische Lesart, ne? Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein. Der Kant würde sagen, es gibt in der höchsten Not eine Pflicht zur Zuversicht.
Jochen Wagner, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das von meinen Großeltern so gelernt und geerbt habe, dass ich mir immer denke, ganz so schlimm kommt es dann doch nicht. Aber das ist, wenn Sie so wollen, ein dogmatischer Schutzschirm, eine Konstruktion, dass dieses kosmische Sein, was in der Bibel als Ktisis griechisch verhandelt wird, als Schöpfung, als Gemachtes von Gott, so mit dem Logos des Schöpfers zumindest verschwistert ist, dass inmitten noch so großer Zerstörungsangst immer noch größere Heilsverheißung obsiegt. Es ist dogmatisch also nicht vorgesehen, dass ein Malum Naturale die Schöpfung zerstören kann, noch ein Malum Morale den Bestand des Seins gefährden könnte. Aber das ist natürlich philosophisch gesehen ein soziales Artefakt, also eine kulturelle Erfindung. Mit Wilhelm Busch, dem Schopenhauer-Schüler, gesagt, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und wer ein Komet hat, hat Metaphysik im Köcher. Aber das ist auch nur Valium oder Valium-Äquivalent angesichts des Drohenden durchzuhalten. Aber was, glaube ich, für uns, wir sind ja jetzt ADAC-Connex, es gibt auch keinen gelben Engel und es gibt da auch keinen Service und es gibt da nichts, was man als Technik anrufen könnte, um gegen den Kometen gewappnet zu sein. Sondern das ist, würde ich sagen, wirklich traumatische Schutzlosigkeit, die natürlich der Held absorbieren muss.
Zum Helden wird nicht erst der, der dann den drohenden Asteroiden oder Meteor beherzt mit einer Bombe oder sonst einer Technologie beseitigt, sondern schon jeder, der die Fähigkeit besitzt, dem Himmelskörper wenigstens durch die Berechnung seiner Bahn das Moment der Überraschung zu rauben.
Unser Sonnensystem ist im Augenblick ein extrem stabiles Sonnensystem. Diese Phasen, wo sehr viele kleine Objekte das Sonnensystem gekreuzt haben und auch sehr viele Einschläge erzeugt haben, das ist schon 4 Milliarden Jahre her. Seitdem ist unser Sonnensystem sehr leer, sehr ruhig und die Bahnen, auf denen die Kleinkörper, auch die Planeten laufen, extrem stabil. Da wird auch über die nächsten Jahrmilliarden kaum was passieren. Trotzdem werden immer wieder kleine Objekte in Richtung Erde abgelenkt und Richtung Erde gebracht. Aber das ist eine sehr, sehr kleine Zahl und die Ursache dieser Bahnänderung sind sehr häufig Kollisionen oder kleine nicht gravitative Kräfte, die wirken, die die Objekte ganz leicht auf ihre Bahn verschieben, bis sie letztendlich in Resonanz mit den Planeten treten und dann geht alles sehr schnell, dann wird die Bahnstörung sehr groß und das betrifft vor allem ganz kleine Objekte von ein paar hundert Meter vielleicht, die werden dann auch zum Teil in Richtung Erde geschleudert. Und dadurch kommen sie Richtung Erdbahn und werden dadurch auch zur Gefahr für die Erde.
Sollte uns das nun beruhigen oder doch eher in Unruhe versetzen?
Die Berechnung der Meteorbahn ist das Versprechen, eine Gefahr theoretisch zu kontrollieren.
Phase 4: Erregung und Ernüchterung.
Sind wir auf Sendung?
Ja, Mr. President.
Die dramatischsten Meteorerzählungen handeln von einem Verhängnis, das den Menschen bekannt ist, dem sie aber trotzdem hilflos ausgeliefert sind. Auch in dem Film Deep Impact, 1998 von Mimi Leder inszeniert, wird, was Hobbyastronomen entdeckt haben, zur apokalyptischen Bedrohung.
Inzwischen konnten wir die genaue Flugbahn der Kometen berechnen. Und wir haben festgestellt, wo sie aufprallen werden. Der abgesprengte kleine Komet Biedermann wird zuerst einschlagen. Er wird irgendwo vor der Küste in den Atlantik stürzen, vermutlich in den Gewässern von Cape Hatteras. Und zwar in nicht mal 12 Stunden. Das wird genau um 16.35 Uhr Ortszeit passieren. Die Folgen des Aufpralls werden auf jeden Fall, verheerend sein. Es wird sich eine Flutwelle von gigantischen Ausmaßen bilden und durch den Atlantik jagen. Sie wird über 30 Meter hoch sein und sich mit über 1700 Kilometer pro Stunde fortbewegen. Das ist schneller als die Schallgeschwindigkeit. Wenn die Welle flaches Wasser erreicht, wird sie zwar langsamer werden, aber je nach Beschaffenheit und Tiefe des jeweiligen Riffs vor der Küste kann sich die Welle zu einer Höhe von 300 bis 500 Metern auftürmen. Dort, wo das Land flach ist, wird die Welle 1000 bis 1200 Kilometer weit landeinwärts fluten. Sie wird unsere Hauptstadt 40 Minuten nach dem Aufprall erreichen. New York City, Boston, Atlanta und Philadelphia werden komplett untergehen. Falls Sie die Absicht haben, aus den betroffenen Gebieten vor der Welle zu flüchten, tun Sie es jetzt.
Die Kollision mit dem Kometen ist nun nicht länger Ahnung und Erwartung, sie ist Gewissheit. Was ist nun zu tun? Wie bei allen Katastrophen scheint es auch hier um eine Bewährung für die Menschen zu gehen. Für die Kultur und die Werte, ebenso wie für jeden Einzelnen.
Kleine Körper, die potenziell gefährlich sind für die Erde, fangen etwa bei 100 Meter Durchmesser an. Drunter gibt es natürlich auch die Effekte und Schäden mit Schallwellen, mit Druckwellen, die Zerstörung anrichten können. Eventuell auch mit kleineren Körpern, die, wenn sie in die Meere fallen, dann auch Tsunamis erzeugen könnten und dementsprechend Sekundärschäden erzeugen. Aber erst ab einer Größe von etwa 100 Meter spricht man von Szenarien, die wirklich auch regional Auswirkungen hätten, eventuell dann auch global. Wenn man wirklich dann Richtung 200, 300 Meter Größe geht, würden diese Einschläge globale Auswirkungen haben.
Die Himmelskörper, die sich unserem Planeten nähern, werden in aller Regel als Bedrohungen dargestellt. Sie bringen den Tod, und die Menschen versuchen verzweifelt, der kommenden Katastrophe wenigstens einen Sinn zu geben. Sehr selten ist die Fantasie von Himmelskörpern, die statt der Zerstörung ein Geschenk aus den Tiefen des Alls bringen. Dabei ist es doch wahrscheinlich, dass auch das Leben auf der Erde durch ein solches Meteoritengeschenk begann.
Die Asteroiden werden in den Filmen eigentlich immer nur als lebensbedrohlich dargestellt. Aber es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch ein Lebensbringer. Diese kleinen Körper sind notwendig gewesen, um Wasser, Eis auf die Erde zu bringen. Da die Erde, als sie entstanden ist, so nah an der Sonne auch war, und zwar so heiß, dass Wasser, Eis keine Überlebenschance gehabt hätte. Das heißt, die Erde ist sehr heiß entstanden, später abgekühlt, und das Wasser, das wir jetzt auf unserer Erde haben, ist sicher zu einem späteren Zeitpunkt von außen eingetragen worden. Und man nimmt an, dass das eben durch die kleinen Körper, durch Kometen, Asteroiden gebracht wurde und mit diesem Wasser eventuell auch organische Verbindungen, die dann als Initialzündung für das Leben angesehen werden.
Wenn trotz der sorgfältigen Beobachtungen doch noch manche Fragen offen sind, ist es dem Pariser Observatorium immerhin gelungen, festzustellen, woraus der Meteor besteht. Genauere Aufschlüsse darüber brachte uns die vorgenommene Spektralanalyse. Der Kern des Meteors, den eine glänzende Hülle umgibt, besteht nicht aus Gasen, sondern aus einem festen Körper. Er besteht weder aus Magneteisen noch aus einer der vielen chemischen Zusammensetzungen. Der Meteor besteht aus Gold, aus reinem Gold. Und wenn man seinen Wert bisher nicht hat bestimmen können, dann liegt das nur daran, dass es unmöglich ist, die Größe des Kerns mit hinreichender Genauigkeit anzugeben. Das war die Mitteilung, die die ganze Welt entgegennahm. Welche Wirkung sie hervorbrachte, lässt sich leichter vorstellen als beschreiben. Eine goldene Kugel, eine Masse aus dem kostbarsten Metall, deren Wert sich auf viele Milliarden belaufen musste, umkreiste die Erde. Was für Träume wurden auf einmal geträumt, welche Begierden wurden erweckt. Und besonders hier in Warston, wo der Meteor entdeckt worden war.
Der Meteor wird einerseits zum großen Versprechen des Reichtums für alle. Gleichzeitig aber bedroht er das gesamte ökonomische System der Welt, das zu Jules Vernes Zeit noch auf dem Goldstandard basierte. Der natürliche Reichtum aus dem Weltall wird den relativen Reichtum der irdischen Ökonomie ad absurdum führen, wenn das keine treffende Metapher ist.
Bist du schon wieder online gewesen? Claire, du hast es versprochen.
Ich fürchte mich vor diesem dummen Planeten.
Dieser dumme Planet. Diesen wundervollen Planeten, meinst du? Erst war er schwarz, jetzt ist er blau. Er verdeckt Antares und versteckt sich hinter der Sonne. Liebling, das wird das erstaunlichste Ereignis, das wir in unserem Leben erfahren werden. In 5 Tagen wird er uns erreichen, aber er wird uns nicht treffen. Genauso wenig wie den Merkur, da wussten wir es auch vorher. Und dass er die Venus nicht trifft, war auch vorhersehbar. Also wird er auch die Erde nicht treffen, das wissen wir bereits.
In dem Film Melancholia von Lars von Trier nähert sich ein Meteor der Erde. Man will ihn beobachten. Die Männer sind sicher, dass er an der Welt vorbeiziehen wird. Schließlich ist alles berechnet, alles unter Kontrolle. Aber diese Rationalisierung ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte liegt eher auf der Seite der Frauen. Sie erkennen, nein, sie empfinden etwas anderes. Nicht die materielle Gefährdung, sondern eine tiefere, Spirituelle Erfahrung.
Claire, sieh mich an. Liebes, du musst den Wissenschaftlern Vertrauen schenken.
Sie sagen, dass er die Erde treffen wird.
Nein, sagen sie nicht, da irrst du dich. Echte Wissenschaftler sagen das nicht. Weltuntergangspropheten vielleicht, die wollen Aufmerksamkeit erregen. Aber die wahren Wissenschaftler sind sich vollkommen einig, dass Melancholia dicht an uns vorbeiziehen wird. Und das wird der überwältigendste Anblick überhaupt. Ich wünschte, wir beide könnten das durchs Teleskop beobachten. Bitte.
Nein, ich glaube, ich sollte das nicht tun.
Solange sie noch unterwegs sind, die Kometen, die Meteore, die Himmelskörper, sind sie voller Drohungen und Verheißungen. Erregen, inspirieren, hysterieren sie. Aber dann kommt der Punkt, an dem sie entweder wieder verschwinden, sang- und klanglos und uns ratlos zurücklassen, oder an dem sie wirklich eingeschlagen sind. Wenn sie nicht gar zu zerstörerisch gewütet haben, verändern sie dann höchstens noch das ein oder andere Weltbild. Und sei es das einer Sennerin in den Bayerischen Bergen, von der Ludwig Ganghofer in seinem 1904 erschienenen Roman »Der hohe Schein« erzählt.
Stern sind keine Lichter. Stern sind Steiner. Das habe ich ausgebracht. Stern sind Steiner, wiederholte die Sennin. Gestern auf Nacht, da hock ich vor der Hütten und schau, wie es glanzt da droben. Und ich denk mir allweil, da droben muss das Glück hausen, weil's auf der Welt keinen Platz hat. Und da droben muss alles von Gold sein. Da macht's ein Sauser in der Luft und gar links fällt der Sterndl abi gegen meiner. Genau habe ich mir den Platz gemerkt, wo es eingekrumpelt ist in allem Boden. Im Vasen ist ein Enstrum Loch gewesen. Ich denk mir schon, jetzt habe ich einen Brocken Gold und fahre eini mit der Hand. Ja, Schnecken, die Pratzen habe ich mir verbrennt. Und mein Sterndl ist ein Kohlstein gewesen. Da, schau her. Sie zog aus der Rocktasche einen faustgroßen, schwärzlichen Klumpen und hielt ihn auf der Hand. Kannst du schon anrühren, jetzt brennt er nimmer. Die Hirtin kratzte mit dem Daumennagel an ihrem Stern und roch an ihm. Nix als Ruß und Kohlstein. Zuerst plagst du wie ein Narr und bringst etwas aus, so ist nix dahinter. Da herund ist äußer Schmarrn und droben ist auch nix. Überall das Gleiche. Fahr zum Teufel. Mit diesem Segenssprüchlein schleuderte sie den Meteoriten in den Weiher hinaus.
Phase 5. Die Katastrophe.
Der Meteor. Das ist eine der wenigen Konstanten in Katastrophenfantasien, ist eine Apokalypse mit Ansage. Ob er in Wirklichkeit plötzlich und unerwartet einschlagen wird, in den Erzählungen haben die Menschen immer noch Zeit, das Schrecklichste und das Beste in sich zu offenbaren. Zwischen Opfermut und Niedertracht zu wählen, Angst oder Gier zu zeigen oder sich ins Unvermeidliche zu fügen.
Wenn es noch etwas zu retten gibt, dann wird es nicht ohne das Opfer abgehen. Und natürlich ist das freiwillige Opfer etwas ganz Besonderes. Eine Heldentat, die noch die sinnlose, chaotische Zerstörungskraft eines kosmischen Geschosses überdauern kann. Während die einen noch sinnloserweise versuchen, aus dem kommenden Geschehen Profit zu ziehen und die anderen sich in trügerische Sicherheit zu bringen, setzen die Helden ihr Leben ein, um den Untergang unserer Welt abzuwenden.
Was ist dieses Ding?
Das ist ein Asteroid, Sir.
Um welche Größenordnung geht es da?
Sir, nach unseren letzten Berechnungen ist
er... Etwa die Größe von Texas, Mr. President.
Ja, Sir.
Das verstehe ich nicht. Sowas sehen wir nicht kommen?
Tja, unser Beobachtungsetat ist nur $1 Million. Das gestattet uns 3% des Himmels zu kontrollieren. Und erlauben Sie mir den Ausdruck, der Himmel ist schweinegroß.
Und diese Dinger heute Morgen?
Ach, das waren Peanuts von der Größe eines Basketballs oder eines Volkswagens und der Größenordnung.
Wird dieser Asteroid die Erde treffen?
Das versuchen wir gerade herauszufinden, Sir.
Mit welchem Schaden müssten wir rechnen?
Mit welchem Schaden? Totalschaden, Sir. Das bezeichnen wir als globalen Killer. Das Ende der Menschheit. Es kommt nicht drauf an, wo er einschlägt. Da würde nichts überleben, nicht mal Bakterien.
Mein Gott, was sollen wir tun?
In Michael Bays Film Armageddon bleibt nur eine einzige Möglichkeit, um die Welt zu retten. Man muss den Asteroiden sprengen. Zwei Space Shuttles, die Freedom und die Independence, machen sich auf den Weg.
Nach vielen Gefahren und Opfern scheint die Mission zu glücken. Fatalerweise aber versagt der Zeitzünder, sodass ein durch das Los bestimmtes Besatzungsmitglied die rettende Bombe per Hand zünden soll. Doch was ein richtiger Held ist, wie der Ölbohrexperte Harry Stamper alias Bruce Willis, der nimmt am Ende die Sache doch selber in die Hand. Und das Opfer des Helden ist nicht umsonst.
Die beiden Hälften verfehlen uns um gut 100.000 Kilometer.
Houston, wir kommen nach Hause.
Verstanden, Freedom.
Ja, Harry. Du bist der Beste.
Die Katastrophe, die wir mit dem Meteor verbinden, ist zugleich eine drastische Erinnerung an die Entstehung der Welt. Meteore bringen vielleicht Chaos und Verderben, vor allem aber erinnern sie die Menschen daran, dass sie unbedeutende, vielleicht zufällige, vor allem aber sterbliche Wesen sind.
Der Komet ist ein Außen, das uns daran erinnert, dass die Erde als atmosphärisches kleines Kügelchen eben keine absolute Immanenz ist. Ich kenne den Gedanken vom Gilles Deleuze, französischer Philosoph, der gemeint hat, wenn der Himmel leer sei, verdichtet sich das Dasein auf dem Globus zu einer ausweglosen, verdichteten Immanenz. Jetzt ist natürlich der Komet das falsche Außen. Ne? Es ist eben nicht der liebe Gott, sondern es ist halt irgendein Brocken, ein Irrläufer, also ein blinder Passagier im All. Und da macht es dann keinen Spaß, Schiffbruch mit Zuschauern zu erleben, wenn der uns aus der Bahn schleudert.
Angesichts der kosmischen Bedrohung arbeitet die Menschheit längst daran, Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Mit Heldentaten à la Bruce Willis auf einem heranrasenden Meteor zu landen, um ihn mit einer Atombombe unschädlich zu machen, hat die Menschheit noch keine praktischen Erfahrungen machen können. Für die nahe Zukunft plant die NASA deshalb, einen Asteroiden mit einem Roboterraumschiff einzufangen und ihn in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Astronauten sollen darauf landen, um den Asteroiden zu erkunden und Erkenntnisse zu gewinnen, um die Erde vor solchen Himmelskörpern zu schützen, etwa indem man deren Flugbahn beeinflusst.
Also man spricht bei diesen kleinen Körpern im Zusammenhang mit Ablenkung dann eher von 100 Meter, 200 Meter Objekten. Diese dann abzulenken, ist sicher möglich, hängt aber ganz stark davon ab, wie viel Vorlaufzeit man hat. Das ist das eine. Auch welche Geschwindigkeiten sie haben.
Astronom Thomas Müller.
Zum Beispiel Eiskörper wie Kometen sind sicher vielleicht leichter abzulenken, haben eine niedrigere Dichte. Allerdings haben die unglaublich hohe Geschwindigkeiten und machen deswegen sehr, sehr große Schwierigkeiten. Kleine oder jetzt Gesteinsbrocken, Asteroiden, könnte man sicher in dem Bereich, die haben sicher mehr Masse bei gleicher Größe, könnte man schon ablenken, wenn man genügend Vorlaufzeit hat. Die müsste man wirklich nur ein ganz kleines Stück auf ihrer Bahn bewegen, dass sie die Erde dann praktisch statt einer Kollision die Erde knapp verpassen. Und solche kleinen Ablenkungen sind technisch möglich. Wenn man sich überlegt, dass man Ionentriebwerke oder ganz starke Triebwerke anbringen würde in irgendeiner Art und Weise und die über Jahre laufen lassen könnte, wäre sicher denkbar, dass man ein Objekt von 100 Meter Größe ablenken kann, sodass es die Erde verfehlt. Aber wie gesagt, ein wichtiger, entscheidender Faktor ist die Eigengeschwindigkeit des Objekts, die Masse des Objekts und Größe natürlich auch und die Vorlaufzeit. Die Vorlaufzeit spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich nur noch 3 Wochen Zeit habe, dann ist es natürlich unmöglich, aber im Normalfall, wenn man die Bahnen gut kennt, hat man oft dann Jahrzehnte Vorlaufzeit und da sind solche Szenarien durchaus denkbar und werden auch bei allen Weltraumorganisationen durchgespielt.
Derzeit ist eine Raumsonde der NASA unterwegs, um Ceres zu kartografieren, den größten bekannten Asteroiden mit einem Durchmesser von 1000 Kilometern. Die europäische Sonde Rosetta war 10 Jahre unterwegs, um erstmals einen Kometen zu besuchen. Im Sommer 2014 setzt Rosetta auf dem Kometen P67 Churyumov-Gerasimenko eine Tochtersonde ab. Dabei kommt man vielleicht auch 3 großen Fragen näher. Gibt es Leben auf anderen Planeten und transportiert es sich womöglich durch Kometen und Asteroiden? Wird man eines Tages einen perfekten Schutzschild zur Abwehr unerwünschter Himmelskörper errichten können? Und lassen sich Asteroiden, auf denen etwa seltene Erden als Rohstoffe vermutet werden, einmal so ausbeuten wie der blaue Planet selbst?
Phase 6. Wir machen weiter.
Ich vermute, dass der Kosmos und was im Kosmos passiert, ein letztes Außen für unseren Globus ist. Und zwar in einer besonderen Denkrichtung, dass es Gott nicht geben könnte, das hat man vielleicht im europäischen Abendland über die Aufklärung halbwegs verinnerlicht. Diese Lukács'sche Theorie von der transzendentalen Obdachlosigkeit ist zumindest bei Feuilletonlesern und halbwegs religionskritischen Menschen vertraut. Der Himmel könnte leer sein.
Ganz leer? Nein. Kleine tückische Eis- und Felsklumpen rasen ungeordnet und sinnlos durch das All. Nach aller Wahrscheinlichkeit wird unser blauer Planet alle 50 bis 70 Jahre von einem von ihnen ernsthaft geschädigt.
Genau zu der von Séphirin Serdal errechneten Zeit, 6:57:35, zeigte sich ein blendender Lichtschein über dem Norden der Insel. Gleichzeitig ertönte ein dumpfes Donnerkrachen und die Erde erzitterte unter dem Aufprall des Meteors. Der Meteor war herabgestürzt. Als Séphirin Serdal und Robert Le Coeur wieder sehen konnten, nahmen sie 500 Meter von sich entfernt den gewaltigen Block gleißenden Goldes wahr. Eine Explosion übertönte das Geschrei der Zuschauer. Gleichzeitig fegte eine Luftwoge über die Insel, die alles ohne Ausnahme zu Boden warf. Der Meteor war geplatzt. Wasser war durch die poröse Oberfläche in das Innere gedrungen, die Hitze hatte es in Dampf verwandelt und das hatte den Meteor gesprengt. Die einzelnen Trümmerstücke fielen unter betäubendem Brausen und Zischen ins Wasser. Das Meer schäumte hoch auf. Eine gewaltige Woge rollte an die Uferwand heran. Voller Entsetzen ergriffen die Neugierigen, die sich so weit vorgewagt hatten, die Flucht und rannten zu den höher gelegenen Teilen der Insel. Alle erreichten ihr Ziel nicht. Völlig verschwunden jedoch war der Meteor. Wohl suchten noch einige Leute nach einem Überrest, nach einem winzigen Stück und sei es noch so klein, aber keine Unze mehr war übrig geblieben von den schönen 5.788 Millionen.
Aus der Traum vom goldenen Meteor. Die Katastrophen, die in seinem Schatten geschahen, waren samt und sonders menschengemacht. Der Meteor des Jules Verne hatte vor allem eine Aufgabe, die Schwächen der Menschen zum Vorschein zu bringen. Was bleibt, sind Spuren der Verwüstung, wie die des sibirischen Tunguska-Ereignisses, wo 1908 wahrscheinlich ein Asteroid in 10 Kilometer Höhe explodierte und 2000 Quadratkilometer Wald zerstörte. Was bleibt, sind Legenden. Was bleibt, sind Bruchstellen in den philosophischen und religiösen Weltbildern.
Wenn der Komet kommt, dann gibt es ja so einen Einschlag des materiellen Denkens. Es gibt die Welt, und zwar als kleine blaue Perle in einem unendlichen Kosmos, den man vielleicht gedanklich nicht bewältigen kann, wo wir dann drin rumrasen und wo es scheint Verkehrsregelungen gibt, die nichts mit einer grünen Ampel und einer roten Ampel zu tun haben. Ein weiterer Gedanke ist, mit dem Komet kann man nicht kommunizieren. Also der Komet ist, ich würde jetzt fast freudianisch oder lacanianisch denken, ein stummes Schreckgespinst, ein stummes Phantasma. Der reagiert nicht. Der haut halt rein und dann ist die Welt entweder kaputt oder verwundet oder nicht. Und vielleicht ist das ein Relikt aus archaischen oder religiösen, metaphysischen Beständen, dass die Welt untergehen könnte.
Eine Welt, die untergehen kann, nicht nur durch die Sünden der Menschen, sondern durch einen Boten aus dem All, die muss doch unzweifelhaft wirklich sein, oder? Was der Meteor des 21. Jahrhunderts enthalten könnte, ist nicht mehr Gold. Der Reichtum ist doch längst eine Illusion unter anderen geworden. Der Meteor des 21. Jahrhunderts würde als kostbaren Kern Wirklichkeit enthalten. spürbare, sichtbare, furchtbare und tröstende Wirklichkeit. Aber dieser Meteor namens Wirklichkeit will und will nicht kommen. Das Furchtbarste, was man von einem Meteor in unseren Tagen sagen könnte, das wäre, dass sein Kommen die Mehrzahl der Zeitgenossen weder erschüttern, noch vereinigen, weder läutern, noch erheben könnte. Er wäre Futter für Sondersendungen, Schlagzeilen, Tickermeldungen. Er wäre, wenn's hochkommt, ein Spektakel. Und sei's das Letzte von allen.
Der Meteor taucht auf, strahlt hell, verlischt oder verschwindet. Daher ist er, so sehr wie der Meteorit ein Bild für die kontingente Kraft von Zerstörung und Erneuerung im Kosmos ist, ein Bild für die Blendung, den Schein und die Vergänglichkeit. Meteore nannte man im 18. Jahrhundert Menschen, die so rasch aufstiegen, wie sie verglühen mussten. Und man musste Ideen festigen, damit sie nicht seien wie die Meteore.
Die philosophischen Erkenntnisse haben mehrenteils das Schicksal der Meinungen und sind wie die Meteoren, deren Glanz nichts für ihre Dauer verspricht. Sie verschwinden, aber die Mathematik bleibt. Die Metaphysik ist ohne Zweifel die schwerste unter allen menschlichen Einsichten. Allein es ist noch niemals eine geschrieben worden. Die Aufgabe der Akademie zeigt, dass man Ursache habe, sich nach dem Wege zu erkundigen, auf welchem man sie allererst zu suchen gedenkt.
Schrieb Immanuel Kant in seiner Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral.
Und wieder hat uns der Meteor nichts anderes als Ambivalenz beschert. Eindeutig konnte er uns mit seiner Gewalt und den Spuren, die er hinterließ, an die Existenz einer übergeordneten materiellen Wirklichkeit erinnern. Und gleichzeitig verschwindet der Meteor so rasch und effektvoll, dass sich keine nachhaltige Erkenntnis hinter den Augen bilden kann, denen sowieso nicht zu trauen ist. Aber wir haben...
Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unsere Sondersendung für eine wichtige Sondermeldung. Wie wir soeben erfahren, hat der Asteroid Humboldt X23 seine Bahn durch einen von den Wissenschaftlern noch nicht erklärbaren Impuls verändert und wird nun die Erde in einer Entfernung von knapp 1 Million Kilometern passieren. Der kosmische Katastrophenfall, hat der Sonderrat der Vereinten Nationen gerade mitgeteilt, sei damit abgewendet. Dem beherzten Eingreifen von Politik und Wissenschaft sei zu verdanken, dass sich die Bevölkerung besonnen verhalten habe und es kaum zu Unruhen und Panikreaktionen gekommen sei. Wir schalten nun um zu unserem beliebten Quiz Stadt, Land, Fluss.
Das war Deep Impact – Kosmische Katastrophen von Markus Metz und Georg Sesle. Es sprachen Martin Bross, Lisa Jobt, Robert Steutner und Walter Gontermann. Technische Realisation Kiwi Hornung und Wolfgang Rixius. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.